Ja, stell dir vor, du bist zusammen einem Business-Event und dann tust du neue Leute kennenlernen, so ein Apero extra zum Connect und so. Und dann sind so die Leute dort und zücken ihre Visitenkärtchen. Kennt ihr das? Und dann wird es so Kontakt austauscht. Heute gibt es auch elektronische Visitenkarten. Aber, und dann stehen da so Sachen drauf wie Head of, CEO und Chief of und Senior oder weiss ich. Einfach, man schreibt dann doch drauf, wer man ist, oder? Was man zu bieten hat und dass die Leute wissen, mit welchem Rang und so, dass sie zu tun haben. Stell dir vor, du bist so an einem Business-Event und da kommt Jesus dorthin, oder? Und drückt so sein Visitenkärtchen in die Hand. Was denkst du, was steht da drauf? Jesus Christus, Schöpfer, Herrscher. König von den Königen. Irgend so, oder? Meister, Rabbi, vielleicht noch zu dieser Zeit oder so. Ich glaube, wenn Jesus so ein Event wäre, dann wäre es nicht abwegig, dass auf seinem Visitenkärtchen draufstehen würde, Jesus Christus, Diener. Krass, oder? Ein bisschen schräg, oder, wenn wir uns das vorstellen. Dass Jesus für so eine Visitenkarte hat, wo einfach Diener draufsteht. Weil wir verbinden ja mit Diener mit etwas Unterwürfigem. Also du machst etwas für die anderen, du bist für die anderen da, du musst schauen, dass es den anderen gut geht, so ein bisschen Unterordnung, Sachen für andere müssen machen. Also einfach das Gegenteil von Grösse, von Ansehen, von Ruhm, von Macht. Diejenigen können wir uns fragen, ist das etwas, was zu Gott passt? Einfach so, kann das etwas sein, wo Gott sich definieren könnte und sagen, ich bin ein Diener oder sich Jesus ist ein dreieiniger Gott. Das spielt nicht eine Rolle, wer wir fragen, oder? Aber ist Diener etwas, wo man sagen könnte, das passt oder passt es nicht? Jesus ist mal mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem und die Geschichte steht Markus 10 und er hat ihnen erzählt, dass er verhaftet werden wird, dass er verurteilt werden wird, dass er hingerichtet wird, aber auch, dass er wieder auferstehen wird. Und wo Jesus mit den Jüngern über das geredet hat, hat er einen ganz speziellen Ausdruck für sich verwendet. Er hat von sich geredet und hat den Ausdruck Menschensohn gebraucht. Also den Menschensohn, da hat er sich gemeint, er wird verhaftet werden, verurteilt werden, gekreuzigt werden, aber wird auferstehen. Jetzt das Wort Menschensohn, das kommt eigentlich aus dem Buch Daniel, das ist ein prophetischer Abschnitt in dem Buch. Daniel 7, Vers 13 und 14. Ein Ausdruck, der eben für den Messias verwendet wird, für den kommenden Messias. Und in dem Zusammenhang ist der Menschensohn aber jemand, der herrscht. Jemand, der König von den Königen ist. Also jemand, der sein Reich aufbaut. Und wo Jesus natürlich das Wort Menschensohn gebraucht hat, wo er mit ihnen über seinen bevorstehenden Tod und Auferstehung geredet hat, haben sie das irgendwie mit Tod und so gar nicht recht gehört, sondern einfach Auferstehung, Macht und Herrlichkeit. Der Menschensohn kommt und der Menschensohn wird regieren. Und Jakobus und Johannes haben dann gefunden, okay, jetzt läuft's, oder? Jetzt geht's los. Jesus wird erhöht werden. Er ist der Menschensohn. Und sie haben nachher gefragt, Jesus, wir haben eine ganz spezielle Bitte. Aber so in deiner Herrlichkeit, wenn du auf dem Thron sitzt, weißt du, da gibt's ja meistens noch einen Stuhl rechts und links vom Thron, oder? Können wir den Stuhl haben, den rechts und den links? Das wäre keiben schön, wenn wir auch dort sitzen könnten. Und sie haben natürlich da dabei gedacht, an Einfluss. Ja, alles andere als eine bescheidene Bitte, es ist um Einfluss gegangen. Es war ihnen nicht einfach, hey, wir wollen nahe bei dir sein, Jesus, wir wollen deine Nähe. Das sind Stühle, Plätze, das hat man so gekämpft, von einem König rechts und links, das sind Plätze mit Einfluss, mit Macht. Und das haben sie eigentlich wollen. So ein Nummer zwei. In dem Königreich von Gott Nummer zwei. Die anderen 10 Jünger haben das dummerweise auch gehört. Haben das gar nicht so cool gefunden, dass die da die Plätze gerade für sich, reservieren. Vielleicht haben sie mehr gedacht, wir machen so eine Liste, wo man abwechselt, oder? Abwechslungsweise kann einer da drauf hocken. Aber die zwei gerade das besetzen, geht gar nicht. Sie haben sich genervt und sind auch eifersüchtig geworden. So der Konkurrenzkampf unter den Jüngern um die einflussreichen Plätze im Königreich von Gott ist voll eröffnet worden, mit dem das zwei gesagt haben, wir wollen unbedingt auf die Plätze drauf hocken. Wer wird der Grösste sein? Wer kommt den besten Platz über? Wer ist dem zukünftigen König Jesus am nächsten? Grosse Frage. Jesus hat gemerkt, jetzt ist es nicht mehr gut, was da abgeht in den Köpfen der Jünger, oder? Lauft in eine falsche Richtung und sagt, kommt mal, wir müssen miteinander reden, hat sie zusammengenommen. Und dann hat er gesagt, hey, ihr wisst, gell, wie Herrscher auf dieser Welt auftreten. Genau so, oder? Es geht um Macht, es geht um Einfluss, es geht darum, dass sie über den anderen stehen. Das ist so bei den Herrschern von dieser Macht, das kennen wir von den Römern. Und so genau haben sich eigentlich die Jünger vermutlich eben auch die König, das Königreich von Gott vorgestellt. Wenn Jesus herrscht, dann wird es ähnlich sein, oder? Er wird sogar über den Römer stehen. Er wird mächtiger sein. Und dann sagt Jesus, ich weiss, dass ihr das euch so vorstellt und wir kennen nichts anderes von den Herrschern von dieser Welt. Und dann stellt Jesus alles auf den Kopf und sagt, aber hört, bei euch ist denn das nicht so, oder? Also bei euch ist denn das nicht so, dass es da um Macht und Einfluss und Herrschaft geht? Es wird grundsätzlich anders sein, nicht einfach ein bisschen anders. Nicht ein bisschen anpassen, auch so ein bisschen einen göttlichen Touch bringen in so eine Herrschaft, oder? Sondern es wird komplett anders sein, die Herrschaft von mir. Markus 10, Vers 43 lesen wir, aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Könnt ihr euch jetzt die Gesichter der Jünger vorstellen, wo Jesus das sagt? Ich meine, die haben gerade miteinander dealet über die besten Plätze im Königreich von Gott und jetzt kommt Jesus und sagt, aber wer gross sein will, soll den anderen dienen. Das hat absolut nicht zu ihrem Bild passt, wie sich das Reich von Gott vorgestellt haben. Das herrschende Reich von Gott, das ist bei ihnen ganz etwas anderes gewesen. Hat auch nicht passt zu ihrer Vorstellung von dem Menschensohn Messias, oder? Wo da in das prophetische Bild vom Buch Daniel. Und dann haut Jesus noch einen drauf. Also nicht nur, wer grosse will, der soll dienen, sondern kommt der Vers 45, denn auch der Menschensohn, sich selber, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. In dem Moment sind so zwei Vorstellungen vom Reich von Gott kollidiert, oder? Das, was die Jünger für eine Vorstellung hatten, wo es wirklich um Regieren geht, um endlich mal können wir sagen, was läuft. Nicht mehr die Unterdrückten, nicht mehr in der Minderheit, sondern es bestimmt wir. Das Reich von Gott kommt in Macht und Herrlichkeit. Und dann kommt Jesus und erzählt so von dienen, von Leben hingehen. Völlige Kollision, oder? In den Köpfen der Jünger, die das gehört haben. Die Logik ist nicht so ganz aufgegangen. Jesus sagt, ich bin gekommen. Nicht, um mir dienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Und ich denke, so die Plätze links und rechts von Jesus haben gerade ein bisschen Attraktivität verloren in dem Moment, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? So, ja, könnt gerne links und rechts von mir hocken, aber gell, das ist in jeder Position. Da geht es ums Dienen. Der Mensch ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern ist gekommen, um selber zu dienen. Und ein paar Tage später hat Jesus demonstriert, was das heisst. Dass sie das wirklich verstehen. Sie sind miteinander am Tisch gehockt, haben noch ein bisschen staubige Füße gehabt, es war Zeit vom Passa-Essen gewesen, und plötzlich steht Jesus auf, nimmt so eine Schüssel, füllt Wasser drin, tut sich das Obergewand so ein bisschen abziehen und nimmt ein Tuch und geht mit dieser Wasserschüssel von Jünger zu Jünger, knündelt ab und fängt einen Jünger an, Füße waschen. Wisst ihr, das war typische Dienerabend. Ein typischer Diener. Wenn du etwas auf dich gehalten hast, dann hast du jemanden gehabt, einen Diener gehabt. Wenn du Besuch gehabt hast, ist der gekommen und hat dem Besuch die Füße gewaschen, den Stau von der Strasse abgewaschen. Und jetzt kommt Jesus und macht so etwas typisches Dienermäßiges, oder? Petrus hat dann zuerst gar keine Freude gehabt, aber hat dann auch mal noch angehebt irgendwann. Aber das Bild, das sie hatten, der König, knündelt und wäscht Füße. Das ist ganz ein eindrückliches Bild. Ich weiß nicht, ob sie das jemals wieder losgeworden sind, das Bild, das sie gesehen haben in ihrem Geist von ihrem Leben. Der König Jesus, der abknündelt und Füße wäscht tut. Und es erinnert ein bisschen an das, was wir im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 6 lesen. Da steht, er, der Gott in allem gleich war, da ist von Jesus geredet. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Jesus hat das demonstriert, was es heisst. Jesus hat nicht gesagt, du, dienen ist dem wichtig. Also weißt du, wenn wir nachfolgen, müsst ihr sehen, da gibt es auch Momente, da sind wir einfach am Dienen, oder? Könnt ihr nicht einfach überall rumpredigen und meinen, sie sind die Größten und die Weisesten und so. Zwischen dir werden schon mal noch dran, auch ein bisschen den Menschen zu dienen. Das hat Jesus nie gesagt. Nicht zwischendurch. Sondern Jesus hat in dem Moment gesagt, wo er die Füße gewaschen hat, wo er abgeknündelt ist, den Dreck abgewaschen hat und die Füße wieder abgetrocknet und gesagt, schaut mich an. Und ihr seht nicht etwas, was ich mache, sondern ihr seht Gott jetzt. Weil so ist Gott. Gott ist ein dienender Gott. Und ich bin da zum Dienen. Verstehen, die Jünger haben schon oft erlebt, dass Jesus den Menschen gedient hat. Er ist nicht einfach an den kranken Menschen vorbeigelaufen. Er hat sich Zeit genommen. Er hat sich abgebeugt. Er hat Menschen geheilt. Er hat die Menschen berührt, die sonst niemand berührt hat. Er hat denen Menschen zugelassen, die sonst niemand zugelassen haben, wo die Leute einen Bogen um sie herum gemacht haben. Zu denen ist er sogar heimgegangen. Und das Krasseste, er hat einfach nicht nur eine Rolle vom Dienen gespielt. Es war nicht so ein Nebenjob oder Begleiterscheinung von Jesus, dass sie immer wieder sehen, wie er dient, sondern sie haben geahnt, da ist etwas im Herz von Jesus. Da ist ein dienendes Herz in Jesus Sinne. Es ist nicht einfach so, dass er denkt, das muss ich jetzt auch noch machen, oder? Sondern das ist aus seinem tiefen Herz herausgekommen, wenn er den Menschen gedient hat. Nicht eine Rolle, die er gespielt hat. Er knündelt ab und wäscht die Füße. Er hat denen vergeben, die ihm verraten haben. Er hat die Schuld der anderen getragen. Am Schluss hat er sein Leben hingegeben. Jesus hat gezeigt, Grösse heisst nicht, ganz oben anzukommen. Das ist nicht Grösse. Grösse heisst, abzuknündeln und zu dienen, Füße waschen, sich hinzugeben. Jesus war nicht ein Diener, weil er musste, weil er gedacht hat, das gehört noch dazu, oder? Zum guten Image vom Sohn Gottes. Er dient. Ist aus einem tiefen Herz herausgekommen. Jesus hat dient aus einem einfachen Grund, weil er geliebt hat. Und das kann man nicht auseinandernehmen. Menschen lieben und Menschen dienen, das kannst du nicht auseinandernehmen. Das ist aus tief aus dem Herz heraus von Jesus. Und da kommt jetzt eine wichtige Frage. Was macht das mit uns, wenn wir sehen, das dienende Herz von Jesus, oder? Und dann vor allem jetzt in dieser Predigtserie, oder, wo es darum geht, hey, wir wollen Menschen nach dem Herz von Gott werden. Oder wir wollen viel mehr Menschen nach dem Herz von Gott sein. Und die grosse Frage, was macht jetzt das mit uns, wenn wir sehen, dass Jesus so ein Diener ist? Dass Jesus so ein dienendes Herz hat. So nach dem Motto, ein Christ, ein Diener, oder? Ein Christ ist ein Diener. Die Bibel beschreibt tatsächlich die Identität eines Christen mit Diener. Und es geht eben nicht um ab und zu ein Jöppli zu machen für andere. Vielleicht ab und zu sogar ein Jöppli machen, das wirst du vielleicht in deinem Berufsleben gar nicht machen, weil du bist irgendwie dort Abteilungsleiter vorgesetzt oder weiss nicht was. Aber in der Kirche, da tue ich einmal abknündeln zwischen dir, oder? Gang einmal mithelfen am House Day und dann nehme ich auch ein Besen in die Hand, einfach zum zeigen, ich kann das auch. Das ist nicht das, was die Bibel beschreibt mit Diener. Sondern es geht um eine Identität. Es geht darum, dass wir eigentlich als Christen müssen sagen, wir definieren uns so, wir sind Diener. Das ist ein guter Titel für unser Visitenkärtchen. Diener. Diener zu sein. Paulus hat in einem Brief an Korinther hat er das Thema aufgegriffen. Und zwar war folgende Situation, hat es verschiedene Leiter gegeben, und es hat verschiedene Lager gegeben. Die einen haben den gut gefunden, die anderen den selben und so weiter. Und es ist sogar so weit gegangen, dass sie ein bisschen Lampen bekommen mit dem. Sie haben gesagt, ja, weißt du, der Leiter, der sagt mir mehr zu und das ist vielleicht mehr so die Richtung und so, oder? Also Fanclubs, Leiter, die gehypt worden sind. Ich eben zum Paulus, haben die einen gesagt, nein, ich zu Apollos, ich zu Kephas. So jeder seinen Lieblingsprediger gehabt. Und dann kommt der Paulus und sagt sehr überraschend, er hätte ja können sagen, lasst, hört mal auf, ich bin ja der Gründer vor allem, ich stehe zuoberst. Also können wir jetzt mal über Hierarchie reden, oder? Wenn wir da jetzt das Theater machen mit den anderen, die auch noch da sind. Aber der Paulus, völlig überraschend, sagt, hört auf, wir wollen den Unterschied gar nicht. Der Unterschied, den ihr macht da bei den einzelnen Leitern, den wollen wir überhaupt nicht haben. Niemand ist der wichtiger Leiter als der andere. Wir wollen nicht eure Lieblingsleiter sein. Wir sind letztendlich einfach Diener von Jesus Christus. Das ist seine Antwort gewesen. Auf dort, wo Menschen, andere Menschen gehypt haben, wo es Fanclubs geht und gesagt, hey, um die geht's. Denen wollen wir nachfolgen, auf die wollen wir hören. Der hat recht, wenn er etwas sagt. 1. Korinther 4, 1 und 2. Da sagt er ihnen, ihr sollt uns als Diener von Christus sehen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Seht uns als Diener und als nichts anders. Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Also Paulus verwendet den Ausdruck Diener. Und wenn wir schauen können, im Griechischen, im Urtext, dann ist eine Zeit gewesen, wo Diener vielfach das Wort Diakon gebraucht worden ist. Ein Diakon ist der griechische Ausdruck für einen Diener, aber der Paulus verwendet in dem Zusammenhang sogar einen anderen Ausdruck für Diener. Nämlich Hyperetes. Und Hyperetes ist auch eine Form von einem Diener, aber es ist ein untergeordneter Diener. Also Hyperetes hat man zum Beispiel gebraucht als Ausdruck für einen Ruderer auf dem Schiff. Die unten durch gewesen sind, oder? Also es geht schon fast richtig, Sklave. Also ein Ruderer, der unten durch rudert, niemand sieht, er macht seinen Job, er schwitzt unten, er leistet etwas, keiner beachtet, kein Gott noch schnell runter, Gott danke sagen, hättest du gut gerudert oder so, oder? Aber wenn der aufhört, dann steht das Schiff still. Und er sagt, wir sind solche Hyperetes. Wir sind eigentlich solche Diener. Es geht uns nicht um die Öffentlichkeit. Es geht darum, dass wir etwas vorwärts bringen für Gott. Und das sagt ganz viel aus über die Einstellung, die der Paulus hat, wenn es um Leiter geht oder Leiterschaft geht. Es geht nicht um Rang, es geht nicht um Macht, sondern es geht um ein dienendes Herz. Um ein dienendes Herz. Verstehen Sie, es ist so, der Paulus ist viel im Rampenlicht gestanden. Der Paulus hat viele Entscheidungen müssen treffen. Er ist ein Leiter gewesen, hat müssen hinstehen, hat auch müssen Menschen zurechtweisen. Also, ich würde sogar sagen, er ist ziemlich ein taffer Leiter gewesen. Er hat seine Verantwortung wahrgenommen, impulsiv, manchmal zu heftig reagiert, aber in allem innen, und das sehen wir an solchen Äußerungen, wenn er solche Sachen öffentlich klärt, oder? Was seine Position ist. Wenn er auch sagen kann, hey, hört mal, meine Position. Diener. Hyperetes. Ich bin ein Diener im Untergrund, ein Diener im Hintergrund. Und das zeigt, dass ich alle meine, auch ein taffer Leiter, einfach ein dienendes Herz kann haben. Und es geht um das absolut dienende Herz. Das Herz von einem Diener. Du bist nicht, jetzt kommt ein wichtiger Satz, du bist nicht ein Diener, wenn du dienst, sondern du bist ein Diener, wenn du das Herz von einem Diener hast. Versteht ihr den Unterschied? Du bist nicht einfach ein Diener, weil du einen Dienst machst, sondern du bist dann ein Diener, wenn du das Herz von einem Diener hast. Ein Dienst allein macht dich noch nicht zu einem Diener. Du kannst einen Dienst machen und trotzdem kein Diener sein. Und es spielt gar keine Rolle, was du machst, oder? Ob du auf der Bühne bist, in der Cafeteria, im Welcome, bei den Kids, im Reinigungsteam, Umgebung, was auch immer, irgendeinem technischen Dienst dabei bist. Du kannst den Dienst machen, aber nicht ein Diener sein. Weil ein Diener zeigt sich unserem Herz hinein. Ein Diener ist man nicht einfach, wenn man einmal einen Schoss anlegt, abknündelt und sagt, so, jetzt zeige ich, dass ich das auch habe. Ein Diener ist man, wenn man die DNA hat in sich hinein. Als Diener schlüpft man nicht einfach in eine Rolle rein, sondern Diener ist eine Identität. Kurze Zwischenfrage. Wer hat immer noch Lust, ein Diener zu sein? Einfach bevor ich mich da jetzt völlig verhauen, oder? Und ihr habt schon gar keine Lust mehr und sagt, Nati, hör auf, jetzt mit dem Diener, jetzt haben wir es nicht gehört. Also, sind ihr noch dabei? Wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, was es so, könnte noch praktisch werden, weißt du? Okay, wenn du dich als Diener siehst, nicht jemand, der einen Dienst tut, sondern wenn du dich als Diener siehst, verändert das alles. Es verändert alles. Es verändert deine Ehe, es verändert deine Familie, es verändert deinen Job, deine Church, deine Small Group. Wenn du dich als Diener siehst, dann verändert das deine Ehe. Ich will das einfach wirklich betonen, du fragst dich nicht mehr, was dein Ehepartner dir zu bieten hat. Und du fragst dich auch nicht mehr, was dein Ehepartner alles für dich kann machen oder was er sollte machen oder was er nicht macht und nervst dich ab dem, weil du hast nur noch eins Anliegen und sagst, ich will einfach etwas dazu beitragen für eine begeisterte Ehe. Das ist mein Herz, weil ich bin ein Diener auch in dieser Ehe. Und mir geht es nicht darum, was der andere macht oder nicht macht, sondern was ist mein Teil, was sind meine Möglichkeiten, wo ich drin hingehen kann, dass die Ehe begeisternd wird. Du laufst nicht mehr an einer Geschirrwäschmaschine vorbei, die nicht eingekommen ist. Obwohl, Geschirrwäschmaschine, gell, das ist ja ein heikles Thema. Kennen da, oder? Vor allem seit der Erfindung der Besteckschublade. Also das kann ja nicht jeder. Oder? Richtig, oder? Das ist mir schon passiert. Ich habe das hier gerummt und Helen läuft 3 Minuten später vorbei und kehrt Messer um. Habe ich gesagt, okay, wenn du das willst, dann mach du noch. Nein. Schaut, wenn wir ein dienendes Herz haben, dann geht es nicht darum, dass wir schauen, was für uns stimmt, sondern wir schauen darum, was braucht der andere? Was ist für den anderen wichtig? Für den anderen da sein, dem anderen eine Freude machen. Small Group. Hey, wenn du ein dienendes Herz hast in der Small Group, wenn du sagst, ich bin ein Diener in der Small Group, dann fragst du dich nicht, sind das jetzt Leute in der Small Group, die mir wirklich gut tun? Wenn ich, baue die mich auf? Sondern du fragst dich, was kann ich machen, dass die anderen in dieser Small Group wachsen können? Weil du siehst dich als Diener da drin und du hast das dienende Herz. Was kann ich machen, dass die anderen wachsen können? Oder Church. Wenn du in einer Church bist und ein dienendes Herz hast, dann fragst du dich nicht, ob dir die Church genügt. Du fragst dich auch nicht, sind alle Bedürfnisse wirklich abgedeckt in dieser Church oder gibt es vielleicht noch eine Church, die ein bisschen besser für mich passt, oder? Weil besser für dich passt, heisst ja, wo dir mehr bieten kann. Gibt es da vielleicht noch eine andere, das fragst du dich nicht mehr? Du fragst dich auch nicht, entspricht alles meinem Geschmack, der da ist? Sondern du hast nur noch eine Frage, wenn du sagst, ich bin ein Diener aus tiefem Herzen und das ist meine Identität. Du fragst dich nur eins, was kann ich dazu beitragen, dass die Kirche gebaut werden? Was ist mein Teil? Was sind meine Möglichkeiten? Das fragst du dich. Ein Mensch mit einem Herz von einem Diener fragt nie nach einem maximalen Profit, sondern er fragt nach einem maximalen Beitrag. Wenn wir dienende Herzen haben und mit dem dienenden Herz an eine Sache hingehen, dann fragen wir uns nie, was bringt mir, was nützt mir das? Sondern wir fragen immer, was kann mein Beitrag sein, dass das wachsen kann, dass das aufblühen kann, dass sich das weiterentwickeln kann. Das ist das Herz von einem Diener. Und dann haben wir im Team, verträgt doch ein bisschen Ironie. Also gut, wir sind im Team zusammen gewesen. Am Dienstag natürlich im Hinblick auf die Predigt vom Dienen. Und wir haben uns gesagt, hört, eigentlich brauchen wir die Leute gar nicht da. Aber es ist unsere Aufgabe, als Leiter von dieser Kirche, den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, oder? Weil die kommen hier hin am Sonntag und die sagen alle, ich bin Diener. Und dann können wir doch nicht sagen, es braucht dich nicht. Wir haben jetzt schon genug. Also du musst jetzt nicht auch noch bei den Kindern wählen. Da haben wir ja schon genug Leute, die bei den Kindern sind. Und nein, willst du putzen unter der Woche? Es tut mir leid. Es ist alles organisiert. Also sind wir zusammengesessen als Team und gesagt, wo könnten wir Lücken schaffen? Wo könnten wir wirklich Lücken schaffen, wie so viele Menschen mit einem dienenden Herz, die einfach sagen, hey, ich will da unbedingt. Ich kann nicht in die Kirche kommen, ohne mitzuschaffen, dann lebe ich nicht in meiner Berufung, weil ich bin ein Diener. Aus tiefem Herz. Jetzt haben wir gute Nachrichten für dich. Wir haben ein paar Lücken geschaffen. Es war nicht einfach. Wissen die Dienste, haben wir sagen, wir müssen einfach den anderen Platz machen. Ihr könnt nicht so Hamster-Diener sein, jede Woche wollen es gleich machen. Wir machen den Rhythmus. Alle 3 Wochen und mehr gibt es nicht. Ja? Also jetzt bringe ich euch die Lücken, die wir da schweren Herzens geschaffen haben. He? Zum Beispiel in der Reinigung. Das war nicht einfach gewesen. Die haben sich am besten geklammert. Wir haben gesagt, lass den los. Jemand anderer will da auch. Dann haben wir auch viel Wäsche und so. Und vor allem, du hast den Steven, einen mühsamen Kerl. Er wäscht selber. Ich sage, hör auf, selber waschen. Da gibt Leute, die möchten gerne hierher kommen und das machen. Und die können es vermutlich noch schöner zusammenlegen als du, oder? Hat der Steven gesagt, okay, ich würde die Aufgabe freigeben. Schweren Herzens. Das Gleiche haben wir beim Foodteam probiert irgendwie zu machen. Wir haben einen Job können generieren an der Kasse vom Foodteam. Also wenn du dich da angesprochen fühlst. Wir haben ja übrigens ein Bistro, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag offen hat, oder? Unser Ziel ist so 20, 25 Menü, manchmal haben wir bis 45 Menü an einem Mittag. Es läuft wirklich mega, mega gut. Und wir haben auch dort mit dem Team geredet und gesagt, ihr müsst auch mal eine Ferien machen. So lässig, wie die Aufgabe ist, oder? Und tatsächlich haben sie gesagt, okay, wir könnten noch jemanden brauchen. Also auch im Bistro hat es jetzt so eine Lücke gegeben. Bei den Kids sowieso ein riesiger Rangel gsi, aber schweren Herzens haben sie da Lücken gemacht. Bei den Kids könnt ihr da mitschaffen. Band ist so eine Sache, oder? Die hocken da auf der Bühne und die bringst du kaum runter, oder? So. Aber, okay, Pianist. Ein Pianist, da könnte man noch eine Lücke machen für einen Pianist. Cafeteria auch. Schaut, es sind jetzt einfach so konkrete Lücken, die es uns gelungen ist, zu schaffen für euch. Und wenn du jetzt da rein sitzt und sagst, hey, ich bin doch ein Diener auf tiefem Herz raus. Wieso haben wir es nicht schon früher noch gesagt? Jetzt weisst du es. Da sind deine Lücken. Du darfst dich melden beim Infodesk. Und wenn die Lücken gefüllt sind und immer noch Leute sagen, ich will auch mehr mitschaffen, dann meldet euch und wir werden wieder Lücken machen für euch. Wir versprechen das. Weil wir eine Kirche sein wollen von Menschen mit einem dienenden Herz und dass es nicht einfach ein dienendes Herz ist, das im luftleeren Raum hängt, sondern etwas, was sich entfalten darf, hier in unserer Church. Jetzt müsst ihr eins wissen. Der Teufel, dem passt das nicht. Eigentlich in dieser Serie, jetzt, wo wir immer über das Herz von Gott reden, überall, wo das Herz von Gott ist und wo das soll auf unser Leben abfärben soll, hat der Teufel ein Problem mit dem. Weil er absolut nicht will, dass Gott sich widerspiegelt im Leben der Menschen. Und folgendessen, habt ihr das auch schon gemerkt, ist das mit dem dienenden Herz manchmal so eine angegriffene Sache, oder? Und darum habe ich jetzt euch drei ganz praktische Schritte. Wie können wir zum dienenden Herz kommen? Wenn es irgendwie abgeflaut ist, wenn es nicht mehr so ist. Drei Schritte zum dienenden Herz. Schritt Nummer eins. Schau nicht auf dich selber. Schau nicht auf dich selber. Apostelgeschichte 20, 24. Da steht doch, mein Leben ist mir nicht der Rede wert, sagt Paulus. Mein Leben ist mir nicht der Rede wert, es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Mein Leben ist nicht der Rede wert. Es geht nicht um mich. Wisst ihr, das ist nicht eine Selbstverachtung von Paulus, sondern das ist Klarheit über Prioritäten im Leben. Das ist Klarheit über eine Sicht vom Leben. Das ist Klarheit über den Stellenwert von sich selber und von den eigenen Bedürfnissen im Gegenzug zum Reich von Gott. Mein Leben ist nicht der Rede wert. Es sei denn, ich nutze es, um Jesus Christus dienen, sein Reich voranzutreiben. Paulus sagt, es geht nicht um meine Wohlfühlzone. Es geht um das, was kann ich machen für Gott. Und ich will es mal so formulieren, ein dienendes Herz löst sich zwangsläufig vom eigenen Ego. Ein dienendes Herz löst sich zwangsläufig vom eigenen Ego. Er stellt nicht mehr seine Bedürfnisse im Mittelpunkt, sondern stellt Jesus und sein Reich im Mittelpunkt. Schritt Nummer zwei, wenn du nicht kannst auf dich selber schauen, auf wer sollst du denn schauen? Schritt Nummer zwei, schau auf Jesus und lerne von ihm. Schau auf Jesus und lerne von ihm. Markus 10, 45, haben wir schon gehört, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Wenn schon der Sohn Gottes nicht bedient werden will, sondern sagt, ich bin da zum Dienen, er definiert sich als Diener. Wie viel mehr sollen wir uns nicht auch als Diener definieren? Weg von uns schauen, auf den Jesus schauen und von Jesus lernen. Jesus sagt in Matthäus 10, 24, es steht nie ein Diener über seinen Meister. Und wenn Jesus sagt, ich bin ein Diener, dann können wir im besten Fall ein Diener vom Diener sein. Mehr liegt nicht drin, das muss man jetzt einfach sagen, oder? Wenn du sagst, hey, ich will Jesus nachfolgen, was ist das Höchste, was ich erreichen kann, an Position? Du kannst Diener vom Diener werden. Diener vom höchsten Diener, okay? Aber Diener vom Diener. Mehr liegt nicht drin. Und ich wage sogar zu sagen, du kannst nur als Diener Jesus nachfolgen. Du kannst nur als Diener Jesus nachfolgen. Und der Schritt Nummer 3, bist treu im Dienen. Bist treu in dem, was du machst. 1. Korinther 4, 1 und 2, auch nochmal der Vers. Ihr sollt in uns Diener von Christus sehen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. So sagt der Paulus, so schaut uns an, oder unserem Dienst. Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut oder ein Dienst anvertraut wurde, dass er treu ist. Das Wort treu, ich bin dem ein bisschen nachgegangen, das hat es in sich, ich sage es euch. Man erwartet von einem Diener nicht primär, dass er einen super, super Job macht, dass er sich das Beste gibt, dass er sich unterordnet, das ist alles okay und das wird in der Bibel auch so erwähnt, es gehört dazu. Dass man das Beste gibt, dass man sich unterordnet, das sind christliche Tugenden, oder? Aber das Wichtigste, was man erwartet von jemandem, der sagt, ich bin in meinem Herzen ein Diener, ist, dass er treu ist. Treu mit dem, was ihm Gott anvertraut hat. Treu in dem Dienst, treu in der Small Group, treu in Beziehungen. Es ist interessant, wenn der Paulus andere Mitarbeiter erwähnt, die er hat. Und das macht er ab und zu in seinen Briefen, oder? Zum Beispiel im Epheser, den Tychilus, tut er erwähnen. Und er sagt, mein lieber Bruder und treuer Mitarbeiter im Dienst. Kolosser 1,7, der Epaphras, den er erwähnt. Unser lieber Mitarbeiter, der für euch ein treuer Diener von Christus ist. Warum ist Treue so zentral? Warum ist das so ein zentrales Merkmal? Oder? Wenn du noch einen Satz springen kannst, was ist er? Treu. Weil Gott treu ist. Weil Gott treu ist. Und wenn wir treu sind, dann tun wir das Wesen von Gott widerspiegeln in unserem Leben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie voll Elan und begeisternd etwas loslegen und machen und tun, sondern es geht darum, dass wir mit dem nicht treu sind, was Gott uns anvertraut. Es gibt Zeiten, da ist es dran, wenn wir jetzt von Dienst reden, es gibt Zeiten, da ist es dran, in einem Dienst mal eine Pause zu machen, vielleicht sind es gesundheitliche Gründe, vielleicht ist es eine Lebensphase, wo es einfach jetzt nicht dran ist, wo man eine Veränderung dran ist. Das gibt es. Aber wisst ihr, viel, viel öfters ist es dran, die Stellung halten, treu sein, nicht aufgeben. Aber wenn es mal nicht so rund läuft, wenn die erste Begeisterung vorbei ist, immer noch treu sein. Aber wenn man sich mal aufrappeln muss, wenn es einem mal richtig anschießt, ich bin treu in dem Sinne, ich mach's. Ich stehe da rein, treu in die Church kommen, treu mit meinen Finanzen für Gott einsetzen, treu, treu, treu. Wisst ihr, was der Paulus sagt, was das, ein Satz, wie man das beschreiben könnte? Der Lauf vollenden. Treu sein heisst der Lauf vollenden. In das Ziel einmal einlaufen. Und das sind die treuen Menschen, die den Lauf vollenden. Den Lauf vollenden, treu sein. Nicht alles hinwerfen, wenn es unbequem wird. Nicht verschwinden, wenn einmal irgendetwas nicht mehr so passt. Nicht aufgeben, wenn niemand mehr klatscht. Im Dienst für Jesus kommt es auf Treue drauf an. Das einzige Kriterium, das wir in der Bibel lesen, dass Gott uns mehr anvertraut, das wünschen wir ja alles, oder? Mehr Autorität, einfach mehr von Gott anvertraut. Das einzige Kriterium ist Treue. Die Bibel sagt, wer im Kleinen treu ist, dem wird Gott mehr anvertrauen. Nicht, wer saugut ist und wer das Beste macht, im Kleinen treu sein. Im Kleinen treu sein, dem wird Gott mehr anvertrauen. Treu sein im Verborgenen, auch dem, wenn es keiner sieht. Es ist okay, mal einen Dienst zu wechseln, aber ich glaube, es ist nicht okay, keinen Dienst mehr machen für Gott. Ich glaube nicht, dass das im Sinn ist von Gott. Ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus gemeint hat, wenn er gesagt hat, hey, ich diene. Und auch ihr sollt dienen. Und ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Und zwar, weil das im Dienen so eine angefochtene Sache ist. Glaube ich, ist es eine wichtige Eigenverantwortung, die wir alle zusammen haben, dass wir unser dienendes Herz bewahren. Egal, was passiert. Wie manchmal bist du schon gefrustet gewesen, weil irgendeine dumme Bemerkung gemacht hast, hast du eigentlich so Mühe gegeben und dann gesagt, könnte man noch besser machen oder da, oder wieso haben wir denn das nicht, wir könnten ja noch das machen und weiss ich nicht, das gehört mir alles. Und da drin ist eine richtige Eigenverantwortung, eine wichtige, das dienende Herz bewahren. und das dienende Herz auch pflegen. Wirklich pflegen und sagen, ich will das dienende Herz, ich will es schützen, ich will es pflegen, ich will es bewahren. Und ich will dir Mut machen, einfach zum Abschluss von dem Sonntag jetzt. Wenn du gerade müde bist, bleib treu. Wenn es aus irgendeinem Grund abgelöst hat, bleib treu. Wenn du im Verborgenen dienst und dich fragst, hey, warum sieht es niemand? Wo bleibt meine Anerkennung? Bleib treu, weil Gott sieht es. Bleib treu, weil Gott sieht es. Wenn du gefrustet bist, bleib treu. Wenn du dich fragst, ob es sich lohnt, so viel in Gottes Reich zu investieren, bleib treu. Gerade wenn wir mit unseren Finanzen dienen, oder? Mal überlegen, geht es vielleicht auch ein bisschen mit weniger? Braucht es mich wirklich? Bleib treu. Bleib treu in deinen Finanzen. Schau nicht links, schau nicht rechts, sondern Gott schaut auf dein Herz. Wenn du das Gefühl hast, dass du einfach selber zu wenig zur Geltung kommst oder zu kurz kommst, bleib treu. Es ist nicht in deiner Verantwortung, was andere Menschen für dich tun, wie andere Menschen dir dienen. Es ist deine Verantwortung, das dienende Herz bewahren und schützen und pflegen. Schau, als Christen dürfen wir nicht Absicht verfolgen, ein ruhmreiches, selbsterfülltes Leben zu führen. Das dürfen wir nicht. Das ist nicht so gedacht von Gott. Wir erleben so viel Segen und so viel Schönes und alles und so, aber das sind alles Gaben und Geschenke von Gott. Es darf nicht unser Fokus sein, nach dem Segen anzujagen, nach den Gaben anzujagen, nachdem, dass Gott uns ein richtig gutes Leben schenkt. Das sind Geschenke von Gott. Die Bibel sagt, wir sollen dem nachjagen, dass wir Fingerabdrücke als Diener hinterlassen. Wie es unsere Identität ist. Und ich will dich einfach ermutigen, hinterlass Fingerabdrücke als Diener in deiner Ehe. Hinterlass Fingerabdrücke als Diener in deiner Familie. Hier in dieser Church hinterlass Fingerabdrücke als Diener in der Small Group. Mach das auch in deinem Job. Wo auch immer. Können wir beten miteinander. Jesus, wir danken dir, dürfen wir hier zusammen sein. Danke, bist du mitten unter uns. Wir wollen einfach von unseren Augen das Bild jetzt einfach auch nochmal aufleuchten lassen, wo du abknüntelst, wo du die Schüssel nimmst und wo du anfängst, Füße waschen. Wo du sagst, ich bin da zum Dienen, nicht zum bedient werden. Und Jesus, ich will das für mich sagen, und vielleicht können das einige mitbeten, aus tiefem Herzen möchte den Stolz ablegen, der uns daran hindert, auch runterzuknündeln. Auch Füße waschen von anderen Menschen. Jesus, du hast das gemacht, kurz vor deiner grössten Erniedrigung, wo du dein Leben hingegeben hast. Und ich bete dafür, dass wir Menschen dürfen sein, die sagen, wir zahlen den Preis vom Dienen. Das ist meistens nicht Geld, das ist Ego. Das ist irgendwas, was eh nicht gut ist in unseren Herzen, in Jesus. Reinige du unsere Herzen, schütze du unsere Herzen, schenke uns das dienende Herz, Jesus, dass wir dein Reich bauen wollen. Als Diener. Und lass uns den Ruf unserer Kirche nochmal entdecken. Und wir sagen, hey, wir sind da und wir dienen einander von ganzem Herzen. Jesus, wir danken dir für alles, was gemacht wird. Ich möchte dir in diesem Zusammenhang einfach auch Danke sagen für all die Momente, die an uns dient wird, wo andere Menschen uns dienen, uns Gutes tun. Aus dieser Motivation heraus, dass sie dein Reich bauen wollen, Jesus. Und lass uns da den Ruf nochmal richtig, richtig aufblühen in unserer Kirche. Dienen die Church, dienen die Menschen, weil du ein Diener bist. Und wir wollen uns nie über dich stellen, Jesus. Danke viel, viel mal. Amen.